Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Tiam.
Hallo allerseits.
Abschied von einer Königin. Der Königin. Der Queen. Die Royals und eine ganze Nation erweisen Elizabeth II. Die letzte Ehre.
Nun ja, viele Menschen haben gestern Abschied genommen, aber in die Trauer mischt sich auch Kritik, besonders aus ehemals kolonialisierten Staaten wie Südafrika und Kenia. Ich spreche in 20 Minuten mit Afrika-Wissenschaftlerin Josephine Aprako über das Erbe der Queen und wie das Gedenken das Thema Kolonialismus verdrängt. Der Amerikaner Adnan Said soll seine Ex-Freundin umgebracht haben und saß dafür mehr als 20 Jahre lang im Gefängnis. Jetzt ist das Mordurteil aufgehoben worden und so kommt einer der wohl bekanntesten Häftlinge wieder frei. Seine Geschichte ist vor allem durch den True-Crime-Podcast Serial weltweit bekannt geworden. Das war 2014 und hat einen regelrechten Podcast-Boom ausgelöst.
There is a major development in a case intimately explored in the hit podcast Serial.
A stunning reversal. Baltimore State's attorney presenting new evidence of two other possible suspects.
Vic, and what this all means is that after decades behind bars, Adnan could be released from prison.
Ja, damals lautete die Frage, sitzt Said unschuldig im Knast? Und meine Kollegin und Podcasterin Rebecca Endler hat den Fall verfolgt. Nimm uns doch nochmal mit zurück. Was war das für ein Fall und worum ging es genau?
Ja, das war 1999. Da wurde die Highschool-Schülerin Haemin Lee ermordet, erdrosselt. Und ihr Ex-Freund Adnan Said, der damals erst 17 war, wurde des Mordes angeklagt und auch von einer Jury für schuldig befunden. Das hieß lebenslange Haft. Und 15 Jahre später hat die Podcast-Produzentin, die damals für This American Life gearbeitet hat, Sarah Koenig, den Fall nochmal journalistisch aufgerollt. Und zwar hatte eine Menschenrechtsaktivistin und Rechtsanwältin sie darauf aufmerksam gemacht, dass es Ungereimtheiten gab. Und in 9 Folgen hat sie diese Ungereimtheiten eben nochmal aufgerollt und hat erzählt, worum es ging, hat KlassenkameradInnen interviewt, hat die Familie interviewt, auch des Opfers, Zeugen und auch Adnan Said selbst im Gefängnis konnte sie sprechen für ihre Recherchereise. Und am Ende, muss man sagen, war Koenig so ein bisschen unschlüssig. Ganz klar war für sie, da gibt es Dinge, die nicht okay waren, die nicht okay liefen. Aber ob er jetzt schuldig oder unschuldig ist, darauf wollte sie sich nicht festlegen. Allerdings war The Serial ein Riesenhit und weltweit wurde es jede Woche, kam eine neue Folge raus, extremes Interesse generiert und die Leute haben mitspekuliert. Es kamen auch während der Podcast-Produktion neue Informationen zutage und das Ganze hat dazu geführt, dass es 2016 dann nochmal der Fall vor ein Berufungsgericht gegangen ist. Aber damals wurde entschieden, nein, es wird nicht wieder aufgerollt. Das Urteil bleibt rechtskräftig.
Und wie hat der Podcast den Fall dann aufgedröselt? Also mit was für einer Stimmung ist man als HörerInnen ja da rausgekommen?
Ja, das war der erste True Crime Podcast, der so seriell erzählt hat und eben Stück für Stück mehr Informationen geliefert hat. Koenig selbst war als Reporterin auch gleichzeitig die Protagonistin, da der eigentliche Protagonist ja eben hinter Gittern saß und gar nicht so ausführlich zur Verfügung stand für Gespräche. Und sie hat uns mitgenommen auf ihre Reise und auch an ihren ganzen Zweifel und Entdeckungen teilhaben lassen. Auch ihre Produzentin, die mit dabei war, war so eine Gesprächspartnerin und die beiden haben dann immer überlegt und Rücksprache gehalten. Also es war sehr, sehr nah. HörerInnen hatten eigentlich das Gefühl, live bei einem Prozess, bei Denkprozessen dabei zu sein. Und das ging natürlich, weil der Fall eben Anfang der 2000er war, 1999. Und das waren auch die Anfänge der DNA-Analyse und ganz viel Junk-Science, also so Pseudowissenschaften, haben damals eben auch im Gerichtsprozess eine Rolle gespielt. Die DNA, die festgestellt wurde, war auch fehlerhaft. Das hat sich alles, also wir waren einfach sehr nah dran, was es heißt, an einem Gerichtsprozess irgendwie nachträglich beteiligt zu werden. Auch die Handydaten beispielsweise. Es gibt eine ganze Folge darüber, ob man Handys in den 2000er überhaupt so genau orten konnte, wie das damals die Staatsanwaltschaft behauptet hat. Mhm. Das waren alles die großen Themen der Zeit.
Mhm. Aber hat dieser True Crime Podcast dann letztendlich dazu geführt, dass der Fall jetzt wieder aufgerollt wurde?
Man kann das gar nicht anders sagen als ja, weil der Druck der Öffentlichkeit war so groß. Man muss auch dazu sagen, nach Serial gab es auch mehrere Bücher, die über den Fall geschrieben wurden. Es gab weitere Dokus, auch Fernsehdokus. Also noch nie, vielleicht mal abgesehen von dem Fall von O.J. Simpson, hat ein Fall, der eigentlich nur unbekannte Menschen betraf, so großes Medien- und öffentliches Interesse bekommen wie dieser Fall. Und es kamen jetzt eben neue Leute in die Staatsanwaltschaft Baltimore, die gesagt haben, wir gucken uns das nochmal an. Und dann, oh Wunder, sind kleine Post-its aufgetaucht mit zwei, in großen Anführungszeichen, neuen Verdächtigen. Beides Personen, die eigentlich schon bekannt waren, den damaligen ErmittlerInnen. Und eben unter Nennung der sogenannten Brady Violations. Das heißt, das sind Informationen, die für die Schuld oder Unschuld einer Person relevant sind. Diese Informationen wurden damals zurückgehalten und das zusammen mit der auch eigentlich sensationellen neuen Erkenntnis, dass einer der damaligen Staatsanwälte, Bill Ritz, wegen eines anderen Mordfalles jetzt des Fehlverhaltens beschuldigt wurde. Also er hat Beweise manipuliert, Zeugen unter Druck gesetzt und so weiter. Das alles hat eben dazu geführt, dass es jetzt begründeten Zweifel gab an der Staatsanwaltschaft und die selbst gesagt haben, wir möchten unser Urteil von damals aufheben. Man muss sagen, das heißt nicht, dass Adnan Said jetzt unschuldig gesprochen wurde. Das könnten die auch tun. Das ist aber nicht passiert, sondern es wurde einfach das Urteil aufgehoben und damit ist er jetzt frei seit Montag, seit gestern.
Mhm. Der Podcast Serial war sozusagen der Beginn, der Startschuss für das Genre True Crime. Im Podcast, natürlich gehören dazu auch seriell erzählte Dokus. Wie hat sich das Genre insgesamt in den letzten Jahren entwickelt und vor allem, was bedeutet die Aufhebung des Urteils gegen Adnan Said für das Genre und die Fälle, die zukünftig erzählt werden?
Also es hat auf jeden Fall, der Erfolg von Serial hat dazu geführt, dass wir eine richtige True Crime Inflation hatten. Alles musste auf einmal True Crime mäßig erzählt werden und lange Zeit war das so ein bekanntes Rezept mit den immer gleichen Zutaten. Also meistens ging es um die Ermordung einer jungen, meistens auch einer weißen Frau. Die Fälle waren sehr geeignet und meistens ist es eben auch unklar, wer der Täter ist und dann hat man diese große Frage, wer ist der große Unbekannte und kann mitraten. Das sind so Fälle, die so ein bisschen so unseren Nervenkitzel, Stranger Danger, Voyeurismus triggern, sind aber nicht die Fälle, die tatsächlich die meisten Morde in der Öffentlichkeit sind. Also Morde, Femizide, Fälle, wo nicht weiße Personen, nicht cis-weibliche Personen ermordet werden, die sind lange Zeit kaum in True Crime vorgekommen. Was eben auch dazu führt, dass diese Fälle in unserem Bewusstsein kaum ankommen, weil wir eben gelernt haben, jetzt in den letzten Jahren sehr viel von dem, was wir irgendwie konsumieren über Verbrechen, dass das über True Crime kommt. Das ändert sich jetzt. Also zum Glück gibt es jetzt bessere, meiner Meinung nach, bessere True Crime Formate, die auch diese anderen Fälle ein bisschen erzählen. Und was jetzt das Urteil für das Genre bedeutet, wahrscheinlich erstmal Hoffnung sehr vieler Menschen, die meinen oder behaupten, unschuldig hinter Gittern zu sitzen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, True Crime und die ReporterInnen und PodcasterInnen haben gar nicht die Fähigkeiten, sich all dieser Fälle anzunehmen. Das heißt, eigentlich ist das, was jetzt nötig ist, so Kurskorrekturen auf struktureller Ebene. Und das ist auch was Sarah Koenig gesagt hat, jetzt in der letzten Folge, die eben heute zu dem Thema erschienen ist. Also der Grund, warum der Fall von Adnan Said so gut funktioniert hat, ist eben, dass er sehr viel mehr war als nur die Frage, wer ist der Täter?
Adnan's case contains just about every chronic problem our system can cough up.
Genau, also chronische Probleme, systematische Probleme. Das heißt, es war die falsche Zeugenbefragung, die fehlerhaften Beweise, Polizisten, die ihre Arbeit nicht richtig gemacht haben, Junk Science, also Pseudowissenschaften im Gerichtssaal und auch ein Jugendlicher, der tatsächlich als Erwachsener vor Gericht stand und so verurteilt wurde. Und dann gibt's noch vieles, vieles mehr.
So even on a day when the government publicly recognizes its own mistakes, it's hard to feel cheered about a triumph of fairness. Because we've built a system that takes more than 20 years to self-correct. And that's just this one case.
Genau, das ist jetzt nur der eine Fall. Also die Freude ist verhaltend. Aber der Podcast hat eben gezeigt, dass es einen Mehrwert in True Crime gibt, wenn er es denn schafft, die Finger in die Wunde des Systems zu legen und die Fälle so auszuwählen, dass eben auch jenseits von Voyeurismus und Nervenkitzel Fehler angeklagt werden und somit auch das Potenzial für sozialen Wandel frei wird.
Sagt Podcasterin Rebecca Endler über True Crime Formate und den Fall Adnan Es-Said. Ich danke herzlich für das Gespräch. Die Royals und eine ganze Nation erweisen der Königin die letzte Ehre. Gestern fand sie statt, die Trauerfeier für Queen Elizabeth II. Laut einer aktuellen Umfrage hat jeder zweite Erwachsene in Großbritannien geweint.
Es war eine schöne Gelegenheit, meine Kinder herzubringen, um diesen Moment der Geschichte zu bezeugen. Es war wirklich emotional. Schön, dass die Kinder das erleben konnten.
Ein Staatsbegräbnis in London mit 2000 Staatsgästen aus aller Welt, pompös, ein Riesenmilitäraufgebot, lange Märsche, Medien sprechen von einem Jahrhundertereignis. Was allerdings in den Erinnerungen nicht so prominent vorkam oder vorkommt, ist eine dekoloniale Perspektive. Die Queen als Gesicht des Commonwealths, des kolonialen britischen Empires, das andere Länder und Menschen ausgebeutet hat. Ich spreche über diese Leerstellen jetzt mit Afrika-Wissenschaftlerin Josephine Aparaku. Hallo und herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wie haben Sie denn die Trauerfeier, den Abschied der Queen gestern wahrgenommen?
Offen gestanden gar nicht. Ich versuche mich fernzuhalten von solchen Inhalten, einfach weil ich sie oft zutiefst problematisch finde und die Erinnerungskultur, die damit verknüpft wird, nämlich eine sehr romantisierte, sowohl mit Blick auf Monarchie als auch mit Blick auf Kolonisierung, ich offen gestanden schwierig zu ertragen finde.
Das heißt auch, weil Ihre Großmutter ja zum Beispiel aus England kommt, gibt es da keine emotionale Verbindung?
Meine Großmutter ist in Ghana geboren und zwar zu der Zeit, als Ghana tatsächlich auch noch eine britische Kolonie war. Von daher gibt es hier tatsächlich doch eine persönliche Verbindung. Allerdings nicht so, wie sie vielleicht auf den ersten Blick erscheinen mag, nämlich das ist tatsächlich eigentlich genau die Zeit gewesen, in der die Queen sozusagen schon an der Macht war und gleichzeitig aber eben auch Ghana noch eine Kolonie des sogenannten britischen Empires war.
Journalist und Blogger Sascha Lobo, der saß gestern bei Hart aber fair und hat da ja Folgendes gesagt.
Was ich nicht mag und auch gerade medial nicht mag, ist, wenn man sich diesem ganzen Phänomen Monarchie so unkritisch nähert, wie das häufig getan wird. Weil aus meiner Sicht Monarchie auch immer beinhaltet, dass man sich positiv auf Massenmörder bezieht. In den Vorfahren von Elisabeth fanden sich eine ganze Reihe von Menschen, die furchtbare Verbrechen begangen haben. Und dann so zu tun, als sei das ein großer Tag eines Symbols, das so gar nichts zu tun hat mit Kolonialismus, mit Rassismus, mit diesen Morden, mit Sklaverei. Das finde ich falsch. Trotzdem kann ich es gut verstehen, wenn Leute davon persönlich getroffen sind oder emotional.
Das knüpft ja so ein bisschen an das an, was Sie auch schon gesagt haben. Also Sie differenzieren, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch zwischen, es gibt Menschen, die halt ja die Königin romantisieren, aber das gleichzeitig kritisieren Sie auch.
Was heißt, ich kritisiere das? Ich glaube, es ist in gewisser Weise geschichtsvergessen. Also ich glaube, es macht schon Sinn zu überlegen, wie erinnern wir eigentlich einerseits natürlich Monarchie und vor allem auch, wie erinnern wir die Kolonialzeit? Und die Kolonialzeit und spezifisch im Übrigen auch in Deutschland wird in der Regel ja als etwas erinnert, was vermeintlich weit, weit weg ist und mit uns nichts zu tun hat. Aber ich glaube, dass die Queen und auch der Tod der Queen eigentlich ein guter Anlass ist, um wahrzunehmen, dass die Kolonialzeit ziemlich offensichtlich nicht so weit von uns entfernt liegt, sondern dass sie eigentlich ein historischer Fakt ist, der uns bis in die Gegenwart begleitet. Und ihr Leben, finde ich, oder an ihrem Leben kann das sehr eindrücklich gezeigt werden. Denn zu dem Zeitpunkt, als sie tatsächlich sozusagen dann auch zur Königin gekrönt worden ist, zu diesem Zeitpunkt hat Großbritannien noch ziemlich viele Kolonien besessen. Und ich möchte einmal daran erinnern, dass Namibia beispielsweise erst 1990 unabhängig geworden ist. Mhm. Das ist noch nicht allzu lange her. Also das sind knapp 30 Jahre.
Und es gab auch zur Zeit ihrer Regentschaft andere Konflikte, zum Beispiel die Suezkrise, den Mau-Mau-Aufstand in Kenia, das Apartheidsregime in Südafrika. Das heißt, können Sie vielleicht noch ein bisschen mehr veranschaulichen, inwiefern die Queen Elizabeth II. Auch eine koloniale Figur war?
Auf jeden Fall. Also ich denke da ehrlich gesagt natürlich einerseits an, Sie hatten es gerade schon erwähnt, den Mau-Mau-Widerstand, aber ich denke in dem Zusammenhang einfach auch an die, und das ist mir wirklich auch so wichtig, also wenn wir über Gewalt sprechen, dann sprechen wir das in der Regel in Zusammenhängen wie eben diesen Widerstandssituationen, die ja in der Regel auch sehr gewalttätig niedergeschlagen worden sind. Mir ist aber wichtig, einfach auch immer wieder deutlich zu machen, dass Kolonialismus insgesamt Gewalt war, dass Gewalt alltäglich ist im Zusammenhang mit Kolonialismus. Wir müssen uns in dem Zusammenhang gar nicht unbedingt die letzten Stufen der Gewalt anschauen, in der Menschen zu Massen getötet werden, indem sie eigentlich sich nur einsetzen für ihre eigene Freiheit und ihre Unabhängigkeit von kolonialer Unterdrückung, sondern ich glaube, es macht auch Sinn, tatsächlich sich diese Alltäglichkeit der kolonialen Gewalt anzuschauen, die oft unsichtbar bleibt, wenn wir uns nur diese letzten Stufen der Gewalt anschauen.
Kritik kommt oder kam ja vor allem durch die sozialen Netzwerke. Was ist Ihnen da aufgefallen?
Offen gestanden viele unterschiedliche Dinge. Einige Punkte, die angebracht wurden, fand ich, wurden vor allem auch sehr schön veranschaulicht. Beispielsweise habe ich einen Post gesehen, da wurde einer ihrer Umhänge gezeigt und auf dem Umhang gibt es sozusagen ein Emblem, auf dem eine weiße Person auf dem Kopf einer schwarzen Person steht. Die schwarze Person soll sozusagen in diesem Fall stellvertretend für den Teufel stehen beispielsweise. Ein anderer Punkt, der auch angebracht wurde, um einfach nochmal auch zu verdeutlichen, wie krass der gegenwärtige Reichtum sich ja auch gründet eben auf der kolonialen Vergangenheit und damit im Grunde eigentlich ja auch in die Gegenwart reicht. Ein anderer Aspekt, der mir noch einfiel in dem Zusammenhang oder auffiel, besser gesagt, war beispielsweise ein Juwel, das in einer ihrer Kronen verarbeitet ist. Ich meine, es kommt aus Südafrika und ist 400 Millionen Euro wert. Also ich finde, es ist wichtig, ab und zu mal runterzubrechen, was eigentlich diese koloniale Ausbeutung und auch diese Zentralisierung des Reichtums am Ende des Tages eigentlich real bedeutet, und zwar bis in die Gegenwart. Wir sprechen viel von kolonialer Vergangenheit, aber die Tatsache, dass also diese Reichtümer immer noch so stark zentralisiert sind, findet in der Gegenwart statt, weil eine Rückgabe ja eben nicht stattfindet.
Das mit Blick nochmal vielleicht auf die Queen oder auch das Erinnern, wie müsste man dann das Dekolonialisieren gestalten? Wie sehe das aus?
Also ich glaube ehrlich gesagt, die Monarchie brauchen wir gar nicht zu versuchen zu dekolonisieren. Ich glaube, da sind wir an anderer Stelle deutlich besser getan. Also ich glaube, es macht wenig Sinn, sich dem anzunehmen aus einer kolonialismuskritischen Perspektive. Ich glaube aber trotzdem, dass es überall im Alltag wichtig ist, sich zu fragen, welche kolonialen Verstrickungen gibt es eigentlich. Dazu gehört beispielsweise zu reflektieren, warum gibt es etwa den Reichtum in Europa, der angehäuft wurde, ja auch zu dieser Zeit. Ich glaube, dazu gehört auch, dass wir uns beispielsweise die Klimakrise anschauen und wahrnehmen, dass auch hier nicht alle gleichermaßen involviert sind, sondern dass ganz wesentlich auch die westliche Welt dazu beiträgt, dass diese Krise sich immer krasser verschlimmert und dass vor allem auch die Auswirkungen aktuell in der Regel nicht in Europa oder vergleichsweise weniger in Europa offensichtlich werden, als das in anderen Ländern, ich denke hier gerade aktuell natürlich auch an Pakistan, beispielsweise der Fall ist.
Sagt Afrika-Wissenschaftlerin Josephine Aparako. Ich sprach mit ihr über Unterdrückung und die vergessene Kolonialgeschichte der Monarchie. Ich danke herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die 6 Finalisten für den Deutschen Buchpreis stehen fest. Nominiert sind Fatma Aydemir mit Jins, Christine Bilkau für ihren Roman Nebenan, Daniela Dröscher und Lügen über meine Mutter sowie Jan Faktor für Trottel, Kim de Lorison mit Blutbuch und Eckart Nickel für Spitzweg. Das gab die Jury in Frankfurt bekannt. Deutschlandfunk Kultur Literaturredakteurin Wiebke Poromka über die Gemeinsamkeiten der Preisanwärter.
Wenn man jetzt mal auf die Romane von Fatma Aydemir, Daniela Dröscher, Jan Faktor oder Kim de Lorison guckt, kann man sagen, das sind Bücher, die allesamt gucken auf das Verhältnis von Individuum und den Verhältnissen, aus denen sie stammen. Also durch welche Bedingungen, durch welche Einflüsse wird man geprägt in seinem Denken oder auch in der eigenen Körperlichkeit und vor allen Dingen, welche Rolle spielt dabei eben nicht nur dieser breite Rahmen der Gesellschaft, sondern auch der engere, der Familie. Im Grunde könnte man sagen, da sind schon ganz schön viele Kinder- und Enkelbücher auf dieser Liste.
Der Deutsche Buchpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Der Gewinner wird am 17. Oktober zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse verkündet. Bevor die von Antisemitismusvorwürfen überschattete Documenta 15 in Kassel zu Ende geht, zeigt sich Interimsgeschäftsführer Alexander Fahrenholz mit den Besucherzahlen zufrieden. Man läge nur 15-20% unter den Zahlen der Documenta 14. Insgesamt dürften damit weit über 700.000 Menschen die Ausstellung gesehen haben. Das sei angesichts der Pandemiezeiten und der damit einhergehenden Ausfälle bei den Fern- und Gruppenreisen ein Erfolg, so Fahrenholz. Derweil forderte der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Abraham Lehrer, einen personellen Neuanfang bei der Documenta. Außerdem kritisierte er in Köln, dass der Bund nicht damit gedroht habe, Gelder für die internationale Kunstausstellung zu streichen, obwohl schon früh Antisemitismusvorwürfe aufgekommen seien. Dennoch sei die Documenta als Idee nach wie vor ein Erfolgsmodell und könne es wieder werden. In Burundi sind die traditionellen und heiligen Trommeln des ostafrikanischen Landes von Frauen geschlagen worden. Das ist verboten und kann mit einer Geldstrafe geahndet werden. Burundis Regierung kündigte nun Schritte gegen all jene an, die Kultur und Bräuche verletzen, berichtete die Zeitung The East African. Offenbar stammen die beanstandeten Aufnahmen von einem Festival im benachbarten Uganda. Der Kulttanz der königlichen Trommel zählt seit 2014 zum immateriellen Weltkulturerbe.
Berlin in Schwarz-Weiß. Man sieht aus der Vogelperspektive den großen Hauptbahnhof mit seinen Schienen, viele Häuser und Werbetafeln mit großen, schnellen Autos und etwas unscharf natürlich den Fernsehturm. Das ist ein kleiner Einblick aus einer sehr interessanten Fotostrecke, die einen etwas melancholischen Blick auf Berlin wirft, und zwar den neuen Teil Europa City. Galt jahrzehntelang als Niemandsland zwischen Ost und West, und Künstler Yves Mettler hat sich mit diesem Gebiet beschäftigt und ist Mitherausgeber zusammen mit Alexis Heimann-Wolf und Achim Längerer, und zwar des aktuellen Hefts Am Rand von Europa City und jetzt bei uns im Kompressor. Hallo.
Hallo.
Ja, Sie arbeiten ja seit 2003 am Thema an verschiedenen Orten in ganz Europa, in diversen Formaten wie Ausstellungen, Performances und auch Workshops. Was war eigentlich der Auslöser für Ihr Interesse?
Naja, man sieht ja der Europaplatz am Hauptbahnhof. Europa, Berlin, Hauptbahnhof, da denkt man sich, das sollte ja mal was sein. Und 2007, als ich den Platz fürs erste Mal gesehen habe, da war diese große leere Fläche und dachte, da passiert doch noch mal was ganz Tolles. Und kurz darauf habe ich entdeckt, dass dahinter etwas wächst oder sich tut, und das hieße Europa City. Und natürlich vom einen zum anderen habe ich mich dann gedacht, na endlich, da wächst dann Europa hier. Und so bin ich eigentlich an das Thema rangekommen.
Dann vielleicht einmal konkret für alle Ortsfremden. Was ist die Europa City? Was wurde da alles gebaut? Wie sieht es momentan dort aus?
Also die Europa City ist eigentlich ein Gelände von ungefähr 40 Hektar, 90 Fußball. Das erstreckt sich quasi vom Hauptbahnhof oder Bundestag bis zum Ring. Das ist auch durchfahren durch die Heidestraße. Das ist quasi die Hauptachse Süd-Nord von Berlin. Also eine stark befahrene Straße. Man kann auch sagen, das ist irgendwo zwischen dem Berliner Sozialgericht und das Ausländeramt.
Mhm. Und Ihr Heft, das heißt ja Am Rand von Europa City. Was konkret meinen Sie damit? Also wie verbindet sich das neue Areal mit den existierenden Vierteln und auch der Architektur?
Also die Idee ist grundsätzlich eine Gegennarrative zu entwerfen und vorzuschlagen gegen die Idee von der Tabula Rasa. Am Rand von Europa City heißt, es gab da was, es gibt etwas, da eine ganze Stadt. Und der Europa City, den erklärt wurde als ein Nichtort, wollen wir eigentlich erklären, das ist ein Ort, der mitgewachsen ist mit Moabit, Wedding, auch die Chausseestraße, da ist Geschichte, da sind Menschen. Und die Europa City wirkt schon auf diese Menschen. Und am Rand von Europa City ist der Versuch, diese Narrativ von Europa und die Nachbarschaftsbeziehungen wieder neu zu erzählen gegen diese Tabula Rasa-Erzählung.
Und das haben Sie auch gemacht. Sie sind auch in Gespräche gegangen. Sie haben mit der Nachbarschaft gesprochen, oder?
Genau, wir sind zu dritt, haben wir dieses Motiv von der lautlose wachsende Europa City genommen und sind haben Nachbarn gesucht rund um Europa City, also in der Lehrterstraße, im Sprengelkiez, in der Chausseestraße, haben Leute zugehört und sind mit den Nachbarn in und um die Europa City während 2 Jahren spaziert.
Und vielleicht auch nochmal aus künstlerischer Perspektive, geht es Ihnen auch vor allem darum, was nicht gehört wird, oder geht es Ihnen vielmehr ums Zuhören?
Es geht sowohl ums Zuhören und um zu verstehen, was hat man nicht gehört. Also welche Stimmen haben das Recht zu sprechen und welche Stimmen werden verstummt und welche Stimmen entscheiden, still zu bleiben, um sich einen Vorteil zu schaffen.
Ja, denn ich finde ja, wenn man, also wir sind ja hier beim Deutschlandfunk Kultur in Berlin. Ich bin auch Berlinerin, und wenn man da am Hauptbahnhof herumgeht, dann hat man sowieso das Gefühl, so richtig Stadtplanung existiert nicht. Es sind eher so monotone Stäbchenarchitekturen und es sieht alles auch so ein bisschen aus, als sei es schlecht zusammengewürfelt. Ist das mein Eindruck, eine Berliner Spezialität, oder findet sich die auch woanders?
Ich glaube, das ist ein europaweiten Phänomen. Vielleicht ist es so, damals war der Potsdamer Platz eine große Werbefläche. Dabei ist die Europa City doppelt so groß wie der Potsdamer Platz. Also hat diese Stille und plötzlich dieses Erscheinen einer Architektur, die abweisend, eher künstlich aussieht, vielleicht nicht unbedingt deren Kundschaft ist, nicht unbedingt deren Nutzern, sondern ist eine andere Kundschaft, und die ist europaweit verstreut, global, und hat diese ganze Strategien, so solche Teile zu bauen, hat viel mehr mit Positionierung von Kapital und Stadt zu tun, und damit hat die Entfremdung der Stadt nochmal viel, ist von dieser Finanzialisierung, wenn man das so nennt, noch einen viel stärkeren Griff als die Gentrifizierung. Hm. Also wir haben da nochmal ein Next Level, wenn man so will, der Entfremdung der Stadt.
Und ergeben sich dadurch irgendwelche Auswege?
Ja, ich denke, erstmal muss man das erzählen. Das ist eine erste Grundaufgabe auch als Künstler und als Gemeinschaft. Darum haben wir das zusammen gemacht. Dann gibt es doch immer noch mal zu sagen, Europa ist noch ein Begriff, der ist umkämpft, und den wollen wir nicht freigeben. Also was wollen wir von dieser Europa City? Was ist sie in ihrer Beziehung zur Nachbarschaft ganz vor Ort und auch im weiteren Begriff? Holen wir uns Europa zurück? Dann gibt es noch mal die Europa City, die Heidestraße, gab einen starken Kultur- und Kunstproduktionsstätte. Das wollen wir auch nochmal zurückholen, auch in Bezug zum Hamburger Bahnhof oder zu existierenden Ateliers. Und zu Ende, das Gleisdreieck ist gerade dabei, sich auch so zu entwickeln. Vielleicht ist die Europa City ein Mahnmal für eine Stadt, die es nicht mehr geben sollte.
Am Rand von Europa City. Es ist die 9. Ausgabe der Berliner Hefte für Geschichte und Gegenwart der Stadt. Bekommt man über bookspeopleplaces.com oder als E-Book über Eclectic. Ich sprach mit Mitherausgeber und Künstler Yves Mettler. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
This is his main move. D4, knight f6, c4. Yeah, definitely. And what? No.
What happened? What?
No. What happened? That's it?
We're gonna try and get an update on this. Magnus Carlsen just resigned, got up and left, switched off his camera, and that's all we know right now.
Wow.
Wow, das ist gerade passiert. Ist das alles aufregend, zumindest in der Schachwelt? Das scheint ein Skandal zu sein. Der Weltmeister Magnus Carlsen aus Norwegen hat bei einem Online-Schachturnier gegen den 19-jährigen Amerikaner Hans Niemann direkt nach seinem ersten Zug aufgegeben. Zack, Bildschirm aus, keine Erklärung, nichts. Das Pikante, gerade Anfang September hat der Weltmeister, der Schachguru, gegen Niemann verloren. Was ist da also los? Das weiß The Big Greek Schachexperte Georgios Souleidis. Er bespielt den erfolgreichsten deutschen Schach-YouTube-Kanal. Für alle, die nicht in der Online-Schachwelt unterwegs sind, was ist da genau am Brett passiert?
Also erstmal ist es ein Online-Turnier. Mhm. Das ist die 7. Etappe der Meltwater Champion Chess Tour. Das ist eine Online-Tour, die durch die Pandemie initiiert wurde, in den letzten 3 Jahren stattfand. Die ist mit 1,6 Millionen Dollar dotiert, wird organisiert und durchgeführt von der Play Magnus Group. Das ist also auch das Unternehmen, in dem er involviert ist. Und daneben halt sehr viele Großmeisterteile, so um die 40, spielen von zu Hause aus am Bildschirm. Und gestern war halt die 7. Runde der Vorrunde. Insgesamt sind das 16 Spieler, die da gerade spielen. Weltweit sitzen die zu Hause halt rum und spielen halt Schach. Und die werden natürlich überwacht mit Kameras. Also da gibt es Sicherheitsvorkehrungen. Die dürfen natürlich nicht einfach so spielen. Es gibt auch Schiedsrichter im Background, die auch so ein bisschen überwachen das Ganze. Und ja, dann haben die angefangen zu spielen und den Regeln entsprechend muss man die Partie auf jeden Fall beginnen, bevor man aufgeben darf. Und das hat Magnus Carlsen getan und er gab halt direkt nach dem 2. Zug auf und waren natürlich alle erstmal perplex. So, ne? Und das war natürlich ein Statement, nachdem er, wie Sie schon gesagt haben, eben beim Sinkefield Cup, beim großen Turnier vor 2 Wochen gegen Niemann verloren hat. Es gibt natürlich viel Spekulation um Niemann. Er hat in der Vergangenheit betrogen, als er 12 Jahre alt war, als er 16 Jahre alt war, auf der größten Schachplattform der Welt, chess.com. Das hat er auch zugegeben. Aber das sind halt alles Sachen, die in der Vergangenheit liegen. Und das war bei ganz kleinen, das waren noch nicht mal Turniere, das waren eigentlich nur so Partien halt. Ne? Was darüber hinaus schon eventuell geschehen ist, ob er auch darüber hinaus betrogen hat, das wissen wir nicht. Chess.com, die Plattform, hält sich bedeckt. Er hat zwar schon auch Andeutungen gemacht, dass da mehr sein könnte, aber aus datenschutzrechtlichen Gründen halten die sich zurück normalerweise bei solchen Sachen. Es geschieht sehr viel im Hintergrund, was elektronischen Betrug im Schach betrifft. Es werden ständig, jeden Tag, werden zig Spieler gesperrt von diesen Plattformen, gebannt nennt man das auf Englisch, weil sie halt betrügen. Ne?
Genau, der Vorwurf des Betrugs gegen den 19-Jährigen steht jetzt im Raum. Sie haben auch gerade schon veranschaulicht, dass er in jüngeren Jahren mehrfach betrogen hat. Aber trotzdem, Betrug im Online-Schach, wie geht das und wie kann man das überhaupt nachweisen?
Das geht eigentlich relativ einfach. Die Schachprogramme sind inzwischen deutlich besser als jeder Mensch. Dementsprechend muss man nur so ein Schachprogramm parallel laufen lassen und einfach die Züge kopieren beim Spielen. Die Programme sind halt so viel besser, dass, wenn man das ganz stumpf einfach kopiert, man jede Partie gewinnt gegen einen Menschen, der nicht ein Programm benutzt. Das ist die banale Methode. Das lässt sich relativ einfach feststellen. Die Plattformen haben natürlich Algorithmen, die parallel immer die Züge der Spieler überprüfen, die online spielen. Und wenn es natürlich eine hohe Übereinstimmung gibt, sagen wir mal idealerweise 100%, dann ist zu 100% auch klar, dass der Spieler betrügt, weil kein Mensch kann so gut spielen. Aber so dumm betrügen nur Anfänger. Bei Profis wie Niemann oder anderen starken Spielern, die wissen, man kann jetzt nicht 100% die Züge kopieren, weil das fällt auf. Die würden dann halt punktuell Züge des Computers übernehmen, beziehungsweise sie wüssten halt auch immer, wie die Bewertung der Partie ist. Und das wäre natürlich ein extrem unfairer Vorteil gegenüber einem Spieler, der nicht ein Programm benutzt.
Mit Blick auf viele seiner Fans von Magnus Carlsen, es ist ja schon ein relativ drastischer Schritt, ein krasser, ohne jegliche Erklärung, einfach das Spiel zu verlassen. Viele sind dann jetzt auch tatsächlich auf niemanden los. Der Internetmob hatte gewütet. Ist es nicht gleichzeitig auch unfair? Also trägt Carlsen nicht eine Form von Verantwortung, dass er jetzt mit seiner Macht und seinem ja auch Fame so umgeht?
Ja, natürlich. Es ist insbesondere unfair, solange es keine Belege dafür gibt, dass niemand auch jetzt darüber hinaus betrogen hat zu dem, was er in seiner Kindheit gemacht hat. ganz klar, nachdem Carlsen beim Sinkefield Cup, bei dem Turnier vor 2 Wochen, zurückgetreten ist, war die öffentliche Meinung auch sehr zwiegespalten. Es gab natürlich viele, die Carlsen verurteilt haben dafür, dass er einfach zurücktritt. Aber es gibt auch sehr viele Meinungen, die ja darauf hinwiesen, dass sie unterstützen. Und es gab auch prominente Meinungen aus der Schachspielerwelt, die auch nochmal unterstrichen hat, dass niemand nicht sauber spielt. Inzwischen, nach dem gestrigen zweiten Teil dieses Skandals, dreht sich das Ganze so ein bisschen. Es gibt viele, also direkt die ersten Meinungen waren, Carlsen muss sich endlich erklären, er muss ein Interview geben und ein verbales Statement abgeben, warum er das macht. Und falls er Belege hat, dann soll er sie bitte schön darlegen. Es gibt natürlich auch Meinungen, die darauf hindeuten, dass vielleicht etwas anderes im Spiel ist zwischen den beiden, was ich aber persönlich nicht glaube. Und eine dritte Sache noch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Carlsen einfach so verrückt wird und Blödsinn macht und einfach so zurücktritt oder eine Partie einfach so aufgibt, wenn er nicht handfeste, aus seiner Sicht handfeste Beweise oder Belege hätte, dass da irgendwas nicht stimmt mit niemand, weil er ist eigentlich ein Typ, der normalerweise Entscheidungen auf objektiven Kriterien fußt und nicht einfach aus Emotionen heraus so etwas macht.
Was bedeutet das jetzt für das Imperium von Carlsen? Fängt es an zu bröckeln, wenn er gleichzeitig auch wieder mit Kritik sich konfrontieren muss?
Das ist noch ein bisschen zu früh, um da eine klare Meinung zu haben oder ein Urteil zu treffen. Das Imperium von Magnus Carlsen ist erstmal nicht nur sein Imperium, es steckt natürlich ein großes Unternehmen dahinter. Es ist inzwischen ein Konglomerat an einzelnen Unternehmen, die völlig unabhängig von seinem Namen auch ihren Erfolg feiern können. Zudem, was sehr bekannt ist, Play Magnus Gruppe wird ja gerade wahrscheinlich aufgekauft von der größten Plattform der Welt, chess.com. Also da gibt es Zusammenhänge, die darüber hinausgehen. Und also im Moment die Marke Magnus Carlsen ist noch nicht nachhaltig geschädigt. Im Gegenteil, er ist einfach zu gut als Schachspieler. Er war seit 2013 Weltmeister, ist zurückgetreten jetzt, weil er einfach keine Lust mehr hat, keine Langeweile empfindet, weil er einfach zu stark ist und seit weit über 10 Jahren die Nummer 1 in der Schachwelt. Dementsprechend müssen wir alle warten, was passiert nach dem Turnier. Er hat gesagt, während des Turniers gibt er keine Interviews. Wir müssen einfach abwarten, was nach dem Turnier geschieht. Ein klares Statement folgt und dann, ja, wir warten alle sehr gespannt gerade drauf. Ist eine sehr, sehr spannende Geschichte.
Bei einer Online-Partie steigt Schachweltmeister Magnus Carlsen nach einem Zug aus und gibt die Partie auf. Betrugsvorwürfe gegen den 19-jährigen Niemand stehen im Raum. Eine Einordnung gab es von Schachexperten Georgios Solaidis. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.